Ja, hallo und herzlich willkommen. Danke für die Organisation von dieser coolen Veranstaltungsreihe. Ich sitze heute hier, weil ich kürzlich zwei Texte geschrieben habe über die Proteste gegen den WKR-Ball. Der eine Text ist in dem vor kurzem erschienenen Sammelband zum Thema Rechtsextremismus von der Forschungsgruppe FIPO erschienen. Das Buch ist auch käuflich erwerbbar hier, gleich eine kleine Werbeeinschaltung, stark verbilligt und 15 Euro. Und der zweite Text ist erschienen in der Broschüre Völkische Verbindungen, die hier auch gratis aufliegt und die man sich auch einfach mitnehmen kann, wenn man gerne möchte, beziehungsweise auch bei der ÖH bestellen. Ich habe mir gedacht, als Einleitung schauen wir uns noch ein kurzes Video an aus Wien heute, wo es halt auch schon ein bisschen um die Stimmungsmache geht anlässlich der Proteste, die ja in wenigen Wochen gegen den dritten Wiener Akademikerball stattfinden werden. Ja, so viel zu den Debatten, die gerade laufen im Vorfeld der Proteste gegen den dritten Akademikerball. Ich möchte heute nochmal darauf eingehen, die Geschichte des WKRs oder eigentlich vielmehr seine Aktivitäten selbst, dann auf die Geschichte des Balls eingehen und im letzten Teil dann auf die Geschichte der Proteste beziehungsweise auch nochmal darüber informieren, was heuer am 30. Jänner so passieren wird. Ich finde es wichtig, nochmal zu kontextualisieren, was der WKR so tut, also wo die Proteste auch so ihren Ausgangspunkt genommen haben. Und da möchte ich einfach nochmal in Erinnerung rufen, dass der WKR sich selber ja als... sich selbst als eine Arbeitsgemeinschaft der national-freiheitlichen, farbentragenden Kooperationen in Wien definiert zum Zwecke der Vertretung gemeinsamer Interessen, allen voran in rein hochschulpolitischen Fragen. Und eigentlich war schon am Beginn der Proteste klar, dass das ziemlicher Unsinn ist, weil der WKR sich eigentlich in den seltensten Fällen so wirklich für hochschulpolitische Anliegen einsetzt, sondern ganz im Gegenteil als eine Dachorganisation fungiert, wo halt eben rund 20 deutschnationale Rechtsextreme, in manchen Fällen auch nationalliberale Burschenschaften, Chors, Sängerschaften, Turnerschaften und dergleichen versammelt sind und in erster Linie halt über politische Veranstaltungen nach außen getreten sind, also mit höchst politischem Charakter, auf die ich gleich nochmal eingehen werde. Es ist ja auch so, dass im WKR jedes Jahr der Vorsitz wechselt. Aktuell hat diesen Vorsitz ja gerade die Burschenschaft Teutonia, kürzlich in den Medien auch gewesen, wegen eines Flugblattes, das sie veröffentlicht haben anlässlich der Einweihung des Deserteursdenkmals. Und wir erinnern uns an letztes Jahr, wo die Burschenschaft Teutonia den Vorsitz in einem anderen Dachverband, also der deutschen Burschenschaft, übernommen hat und damit auch nochmal heftige Debatten innerhalb dieser anderen Dachorganisation ausgelöst hat. Also seit die Burschenschaft Teutonia dort den Vorsitz übernommen hat, sind rund 40 Mitgliedsbünde ausgetreten. Und das ist halt schon auch nochmal ein Zeichen dafür, dass die Teutonia halt einfach für einen ganz offen rechtsextremen deutschvölkischen, deutschnationalen Kurs steht. Das heißt, dass jene anderen Verbindungen, die da im WKR vereinigt sind, sich einfach den Vorwurf gefallen lassen, selbst wenn sie selber sich als nationalliberal oder so klassifizieren würden, dass sie einfach mit sehr weit rechts außen stehenden Burschenschaften gemeinsam im Boot sitzen und diese rechtsextremen Burschenschaften auch eindeutig jene sind, die innerhalb des WKRs den Ton angeben, wie halt eben beispielsweise die Olympia oder die Teutonia. Ich habe schon erwähnt, diese pauschale Klassifizierung als rechtsextrem lässt sich halt nicht bei allen Einzelverbindungen halten, aber wie gesagt, die sehr weit rechts stehenden geben definitiv den Ton an und was sie ja durchaus teilen, sind ihre männerbündischen, deutschvölkischen und konservativen Auswüchse, also aller Burschenschaften, die darin vertreten sind. Auf der Universität tritt der WKR vor allem durch den wöchentlichen Mittwochsbummel oder Couleurbummel oder Farbenbummel in Erscheinung. Also jeden Mittwoch mehr oder weniger pünktlich um 12 treffen sich da eben die Mitgliedsbünde des WKRs um halt eben Präsenz zu zeigen, früher halt eben auch zum Keilen von neuen Mitgliedern. Und genau, und die Universität Wien schafft es bis heute nicht, eine klare Stellungnahme dazu abzugeben. Und das ist halt auch ein sehr aussagekräftiger Umgang eigentlich mit Rechtsextremismus an der Universität oder auch in Österreich allgemein. Hier nochmal, wie der WKR halt eben selber behauptet, in hochschulpolitischen Fragen vorzugehen. Das ist, wie ich schon erwähnt habe, ziemlicher Unsinn. Auch hier, wie beispielsweise behauptet wird, dass sie sich jeden Mittwoch um 12 treffen würden, um Studienberatung zu geben und hochschulpolitische Aktivitäten durchzuführen. Dass die Burschenschafter da auf die Unirampe nicht immer alleine kommen, sondern sich auch als neonazistischen Spektren immer wieder Unterstützung holen, hat sich beispielsweise Anfang des Semesters gezeigt, als die antifaschistischen Proteste gegen dieses wöchentliche Mittwochstreffen wieder stärker geworden sind und die Burschenschafter sich schlagkräftige Unterstützung von dem neonazistischen Fußball-Fanclub Unsterblich mit auf die Rampe genommen haben. Die Unsterblich-Fans haben im Oktober 2013 auch das Ernst-Kirchweger-Haus, das ehemals besetzte Haus im 10. Bezirk, angegriffen und dabei Antifaschistinnen verletzt. Und diese Leute, die sich die Burschis da auf die Unirampe mitnehmen, sind halt unter anderem auch welche, die sich da in dem darauf folgenden Prozess verantworten mussten wegen diesem Angriffs aufs Kirchweger-Haus. Aber das ist natürlich nicht ein einmaliger Fall. Auch im Oktober 2007 haben sich Burschis schlagkräftige Unterstützung aus der Neonazi-Szene mitgenommen auf die Unirampe. Oder beispielsweise auch im Oktober 2008 eine antifaschistische Demonstration auf der Parlamentsrampe angegriffen, wo halt drei Burschenschafter neben anderen freien Kräften, wie zum Beispiel Felix Budin, der sich auch in dem Alpen-Donau-Prozess, also man sieht ihn rechts im Bild, im Alpen-Donau-Prozess verantworten musste wegen seiner Beteiligung an dieser neonazistischen Internetplattform, die auf übelste Art und Weise gegen Feministinnen, Juden, Jüdinnen, Antifaschistinnen gehetzt hat und auch Antifaschistinnen mit Klarnamen geoutet hat. Also man sieht einfach eindeutig diese Überschneidungen, die die Burschenschafter, die im WKR versammelt sind, mit der organisierten Neonazi-Szene haben. Auf der anderen Seite gibt es ja auch neuere Entwicklungen, dass die deutschnationalen Burschenschafter seit neuestem auch wieder mit dem CV, also dem Kartellverband, das heißt den katholischen Verbindungen zusammenarbeiten, nämlich seit die ÖH der Uni Wien ein Couleurverbot an der Universität gefordert hat, was in vielen deutschen Universitätsstädten ganz selbstverständlich ist, ist leider in Wien nicht so. Aber hier haben sich halt eben deutschnationale Burschenschafter jetzt eben mit dem CV Verbindungen zusammengeschlossen, um halt gemeinsam gegen die Forderung dieses Couleurverbot mobil zu machen, kann man sagen. Was machen die WKR-Verbindungen oder der WKR als solches, wenn sie nicht gerade auf der Unirampe stehen? Nein, wobei, da stehen sie eigentlich auch noch auf der Unirampe. Dieses Flugblatt haben sie auch zu Zeiten, wo antifaschistische Proteste stärker geworden sind, auf der Unirampe verteilt. Und dieses Flugblatt ist auch ein sehr anschauliches Beispiel für so burschenschaftliche Legendenbildung. Also sie behaupten selber, vom Kaiser gehasst, zu sozial in der Ersten Republik bekämpft, zu marktwirtschaftlich im Ständestaat verboten, zu national im Dritten Reich aufgelöst, zu demokratisch. Genau, und in der Zweiten Republik ausgegrenzt, zu wenig umerzogen. Also hier ein ganz anschauliches Beispiel, wie so burschenschaftliche Legendenbildung auch funktioniert. Was machen Sie sonst noch? Sie treten als Veranstalterinnen oder als Veranstalter eigentlich viel mehr, beziehungsweise Mitveranstalter von anderen Events auf, wie halt eben diesem WKR-Ball, der immer am letzten Freitag im Jänner stattfindet. Des Weiteren organisieren sie auch ein sogenanntes Helden- bzw. Totengedenken am 8. Mai, also wo, wenn Linke sich sozusagen und Antifaschistinnen treffen, um das Ende des Nationalsozialismus zu feiern oder das Ende des Zweiten Weltkriegs, treffen sich deutschnationale Burschenschafter des WKRs in Österreich, um den Tag der totalen Niederlage zu betrauern, beziehungsweise auch ihre gefallenen Kameraden. Und das müssen sie auch nicht irgendwo am Stadtrand tun, sondern können das eben mitten in der Wiener Innenstadt machen, nämlich am Heldenplatz zu einem Fackelzug. Und hier werden auch wieder die Kontakte zur FPÖ sehr deutlich, weil in der Regel halt eben FPÖ-Politiker dort als Redner auftreten. Aber auch aus dem Neonazi-Spektrum gab es immer wieder Besuch, beispielsweise Gottfried Küssel hat dort auch am 8. Mai 2004 zu den Zuhörenden dieses Events gezählt. Des Weiteren organisieren sie mit der österreichischen Landsmannschaft gemeinsam auch Sonnwendfeiern am 21. Juni, in der Regel am Wiener Kobenzl, und bei den sogenannten Feuerreden, die dort abgehalten werden bei dieser Sonnwendfeier, sind halt auch immer wieder zahlreiche FPÖ-Politiker und in Ausnahmefällen auch FPÖ-Politikerinnen als Rednerinnen aufgetreten. Und auch hier im Publikum immer wieder Größen des neonazistischen Spektrums. Zudem organisiert der WKR auch im Wintersemester immer einen WKR-Kommers seit vielen Jahren im Rathauskeller. Auch dagegen hat es immer wieder Proteste gegeben. Zuletzt eben im November, wo halt dieser WKR-Kommers nach wie vor trotz rot-grüner Stadtregierung, wen wundert's, im Rathauskeller stattfinden konnte, und davor auch noch eine Veranstaltung über 100 Jahre Erster Weltkrieg in der Fuhrmannsgasse stattgefunden hat, wo halt eben Burschenschafter und FPÖler als Vortragende sozusagen eingeladen wurden. Jetzt aber zum eigentlichen Thema, nämlich zum WKR bzw. Akademikerball, der ja rund 60 Mal stattgefunden hat. Also der WKR-Ball hat 60 Mal stattgefunden. Vielleicht auch noch spannend, der WKR selber wurde ja 1952 gegründet, und eigentlich schon seit dem ersten Jahr gab es da einen Ball. Der hieß zwar ursprünglich auch noch Burschenbundball und wurde dann in WKR-Ball umbenannt, aber eben seit das Entstehen des WKRs gab es auch diesen Ball, und seit 1987 hat dieser Ball eben in den imperialen Prunksälen der Hofburg stattfinden können. Und dieser Ball ist lange Zeit nicht nur deswegen so wichtig gewesen, weil deutschnationale Burschenschaften in Österreich halt nicht irgendein gesellschaftlich marginalisiertes Randphänomen darstellen, sondern halt eben vielmehr das Bindeglied des parteiförmigen Rechtsextremismus im Parlament in Form der FPÖ auf der einen Seite darstellen und auf der anderen Seite das Bindeglied zum organisierten Neonazismus der Straße. Also das ist so ein Grund, warum dieser Ball von solcher Bedeutung war. Ein weiterer Grund ist, dass dieser Ball halt eben über einige Jahre als eines der wichtigsten Vernetzungstreffen der europäischen extremen Rechten fungiert hat. Also das haben wir wahrscheinlich wisst, Recherchen ergeben, dass halt eben in den ersten Jahren des Protests da halt eben Größen des europäischen Rechtsextremismus zu diesem Ball angereist sind, sich dort vernetzt haben, im Vorfeld oder im Nachfeld des Balls auch gemeinsame Pressekonferenzen abgehalten haben und da halt wirklich Größen wie halt Vertreter und Vertreterinnen vom Vlaams-Belang aus Belgien oder von Front National aus Frankreich oder halt eben auch der Schweizer oder der dänischen Volkspartei oder von so Bürgerinnen, also so Anti-Moschee-Bürgerinnen-Initiativen wie Pro Köln und Pro NRW angereist sind, um an diesem Ball teilzunehmen. Das ist in den letzten Jahren deutlich zurückgegangen, hat nicht zuletzt auch damit zu tun, dass der Andreas Mölzer innerhalb der FPÖ auch so ein bisschen abgesägt worden ist, und der war ja eigentlich der größte Initiator dieses Spektakels, kann man sagen. Also einer der wichtigsten Proponenten auch dieser europaweiten rechtsextremen Vernetzung, die er ja auch auf EU-Ebene, bevor er abgesägt worden ist, durchgeführt hat. Und nicht zuletzt war auch noch ein zusätzlicher Grund, dass halt eben dieser Burschenschaft der Ball laut Eigenangaben auch zu den größten couleurstudentischen Events im deutschsprachigen Raum gezählt hat. Also die Veranstalterinnen selber haben sich immer wieder damit gerühmt, dass 2.000 bis 3.000 Besucherinnen an dem Ball teilnehmen und rund 1.000 Nächtigungen die Wiener Wirtschaft ankurbeln durch diesen Ball. Und ja, da kann man sagen, das ist heute nicht mehr so, dass dieser Ball so groß ist, so viele Besucherinnen hat und auch nicht mehr so viel Anreisende aus dem Ausland und auch nicht mehr so viel international bekannte rechtsextreme Prominenz. Und das hat halt vor allem damit zu tun, dass es seit 2008 Proteste gegen diesen Ball gibt. Vielleicht noch mal so ein bisschen in Erinnerung rufen, wie hat das eigentlich angefangen mit den Protesten gegen diesen Ball? Man kann sagen, dass es eigentlich in einer Hochphase antifaschistischer Proteste gegen deutschnationale Burschenschafter vonstatten gegangen ist. Also einerseits hat sich auf der Uni Wien wieder mal eine autonome Uni-Antifa gegründet, die halt einfach auch die Proteste gegen Burschenschafter angekurbelt hat, gehe wöchentlich gegen dieses Mittwochstreffen mobilisiert hat. Dann ist im Herbst 2007 auch noch ein großer Burschi-Kommers in Linz gewesen, also der sogenannte Turm-Kommers der Arminia Czernowitz zu Linz. Und auch hier hat es eben eine breite antifaschistische Mobilisierung gegeben. Und im Zuge von Antifa-Recherchearbeit ist dann eigentlich dieser WKR-Ball entdeckt worden. Und in dieser Phase der Kritik kann man auch sagen, dass vor allem eben die gesellschaftliche Relevanz von den Burschenschaftern im Mittelpunkt gestanden ist, sowie eben ihre einflussreichen Verstrickungen in Politik und Wirtschaft aufzuzeigen. Also halt eben auch nochmal zu verdeutlichen, dass Burschenschafter weit über den Hochschulbereich hinaus politisch aktiv sind. Und zudem wurden auch noch jene Verhältnisse kritisiert, die eben diese Relevanz dieser Burschenschafter auch ermöglichen, kann man sagen. In den ersten Jahren des Protests war es noch so, dass die politische Verortung von dem WKR relativ zögerlich vonstatten gegangen ist. Also es hat sich ja im ersten Protestjahr relativ spontan der sogenannte Arbeitskreis gegen den WKR formiert. Und in den ersten Schriften und Flyern ist der Ball bzw. diese Zusammenkunft noch eben als rechtes Treffen bezeichnet worden. Und erst später ist man dann eigentlich dazu übergegangen, den Ball bzw. einen Großteil der Besucherinnen auch wirklich als rechtsextrem einzustufen. Ab 2012 hat es dann wieder Abschwächungen gegeben, also plötzlich war da nicht mehr von rechtsextrem die Rede, sondern nur mehr von einem Rechtsaußentreffen oder von einem Rechtsevent oder von einer rechtsreaktionären Zusammenkunft. Und was noch viel schlimmer ist, es ist auch immer wieder, also aus meiner Perspektive immer schlimmer, man ist sozusagen hinter bereits erreichte Standards zurückverfallen, im Zuge der Proteste und hat überhaupt die FPÖ, Burschenschafter und dergleichen als rechtspopulistisch bezeichnet. Das finde ich vor allem deswegen problematisch, weil ich finde, dass es verharmlosend ist, weil ich finde, dass der Rechtspopulismusbegriff einfach nicht die ideologischen Hintergründe der deutschnationalen Burschenschaftern fassen kann, zudem Populismus ein rhetorisches Mittel ist, das jetzt nicht ausschließlich irgendwie rechten Kreisen vorbehalten ist, sondern Populisten und Populistinnen gibt es genauso in linken Kontexten. Und was halt auch nicht unbedeutend ist, ist, dass dieser Rechtspopulismusbegriff immer so ein bisschen suggeriert, als würden die Massen einer charismatischen Führungspersönlichkeit verfallen und sozusagen das eigene Einwillen, rechtsextremes Gedankengut zu wählen, zu supporten, mitzutragen, wird halt komplett außen vor gelassen. Ich glaube trotzdem, dass diese Zurückfallen hinter diese Begrifflichkeit rechtsextrem auch ein Stück weit damit zu tun hat, dass in Österreich auch die Debatten, die es in Deutschland ja schon länger gibt, in Bezug auf sogenannte Extremismustheorien, die sich vor allem auf die beiden Extremismustheoretiker Backes und Jesse beziehen. Und die beiden denken halt die Gesellschaft wie ein Hufeisen, also dass es sowas wie eine vermeintlich neutrale gesellschaftliche Mitte gäbe und ihre zwei extremistischen Ränder, die dann halt oftmals gleichgesetzt werden, dass es halt damit zu tun hat, dass diese Kritik an diesem Extremismusbegriff beziehungsweise an diesem Modell, von dem ja auch der Rechtsextremismus dann letztendlich betroffen ist, dass diese Kritik sozusagen auf Österreich übergeschwappt ist und man halt versucht hat, den Rechtsextremismusbegriff zu vermeiden, um halt sich nicht angreifbar zu machen, so ein Extremismusmodell selber zu verfolgen oder zu pushen. Und hierbei ist es halt einfach auch nochmal wichtig zu betonen, dass wenn man in Österreich von Rechtsextremismus spricht, es da schon ein paar wichtige Unterschiede auch zu Deutschland gibt. Das eine ist, dass in Österreich sowas wie die freiheitlich-demokratische Grundordnung nicht gibt. Das heißt, dass dieser Extremismus als gegen diese Grundordnung gerichtet in Österreich nicht strafbar ist oder nicht mit dem Vorwurf einer strafbaren Handlung verbunden ist, weil dafür gibt es in Österreich das Verbotsgesetz, das den Neonazismus kriminalisiert. Und auf der anderen Seite ist es auch so, dass es einen österreichischen Rechtsextremismus-Theoretiker gibt, der halt eben Rechtsextremismus nicht entlang dieses Extremismusmodells definiert, sondern halt in erster Linie über eine inhaltliche ideologische Bestimmung festmacht. Das heißt, über die dahinterstehenden Ideologien, die den Rechtsextremismus ausmachen, und das ist allen voran halt eben den Glauben an eine vermeintliche Ungleichheit der Menschen, also ein Anti-Egalitarismus. Genau, so viel dazu. Meine Vermutung, warum man dazu übergegangen ist, in den Protesten oder in der politischen Verortung des WKRs beziehungsweise seines Balls zu so Abschwächungen überzugehen beziehungsweise auch diesen Rechtspopulismusbegriff zu verwenden, das ist dann im Zuge des No-WKR-Bündnisses sowieso zum Glück nur einmal passiert. Also ein Protest, ja, kann man sagen, andere Gruppen, die gegen diesen Ball mobilisieren, wie beispielsweise die das kommunistische ums ganze Bündnis, die verwenden den Rechtspopulismusbegriff leider bis heute und sind da auch relativ kritikresistent, kann man sagen. Wichtig eigentlich, oder worum es heute ja eigentlich auch so ein Stück weit gehen soll, die Geschichte der Proteste. Also ich habe schon erwähnt, relativ kurzfristig wurde dieser WKR-Ball im Zuge von antifaschistischen Recherchen entdeckt und ebenso kurzfristig und spontan hat sich dann dieser Arbeitskreis gegen den WKR-Ball formiert und ebenso spontan eine Veranstaltungshalle in der Nähe von der Wiener Hofburg angemietet und unter dem Motto Dekadenz, rechte Verbindungen wegpassen, eine Art Gegenparty organisiert. Also man muss sich vorstellen, ganz Wien oder die ganze Szene in Wien war plötzlich in Aufruhr. Eine Party aus dem Tübi wurde umverlegt in diese Ovalhalle im Museumsquartier und plötzlich hat irgendwie sämtliche Gruppen ganz spontan dann in diese Ovalhalle mobilisiert und es sind dann auch richtig viele Menschen dort zu dieser Party zusammengekommen und die Menschen, die dann auf der Party waren, waren dann auch selber ein wenig verwundert darüber, dass die Polizei gegen 11 einfach abgezogen ist und sich nicht weiter gewundert hat, was denn da noch passieren könnte. Und als die Polizei dann rund um die Party abgezogen ist, hat sich dann von dieser Party aus eine Spontandemonstration formiert, die durch die Wiener Innenstadt gezogen ist und ihre Wut darüber auf die Straße getragen hat, dass sich da halt eben mitten in der Wiener Innenstadt in der Hofburg sozusagen Burschis kritiklos treffen konnten. Und genau, somit waren eigentlich die Proteste gegen den WKR-Ball geboren und das hat dann in den darauf folgenden Jahren unter dem Label No-WKR immer wieder eine autonome Mobilisierung gegen diesen Ball gegeben und auch einige Jahre eine queerfeministische Mobilisierung. Die haben vielleicht, wenn ihr euch erinnern könnt oder vielleicht das schon mal gehört habt, unter anderem auch die sogenannte Taxifahrerinnen-Kampagne gestartet mit dem Übertitel Kein Transport von rechtsextremen Gedankengut, wo halt eben so kleine Flyer gemacht wurden, die an Taxifahrerinnen verteilt wurden, auch in sehr vielen Sprachen übersetzt, um halt eben Taxifahrerinnen darauf aufmerksam zu machen, wen sie da eigentlich so mitnehmen zu diesem Ball in ihrem Taxi, wen sie da hinten drin sitzen haben. Und das ist auch eine Kampagne, die sehr erfolgreich funktioniert hat. Also es gibt einige Taxifahrerinnen, die Burschis wieder rausgeschmissen haben aus ihrem Taxi oder zumindest dankbar waren über die Info, was das für komische Leute sind, die sie da drin sitzen haben. Genau. Bis zum Jahr 2012 gab es dann halt eben diese zwei Bündnisse, einerseits das queer-feministische und andererseits das autonome NoWKR-Bündnis. Und im Jahr 2012 war dann einiges so ein bisschen anders. Also einerseits haben sich noch zusätzliche Bündnisse formiert, also eigentlich schon im Vorfeld des vorhin schon erwähnten Heldengedenkens am 8. Mai, also Heldengedenken natürlich unter Anführungszeichen, hat es in der Wiener Szene so Bestrebungen gegeben, ein möglichst breites Bündnis zu formieren und um halt eben gegen dieses unter Anführungszeichen Heldengedenken am 8. Mai mobil zu machen, das halt eben auch vom WKR organisiert wird. Und so hat sich dann die Offensive gegen Rechts gegründet, auf die ich später nochmal eingehen werde. Aber diese Offensive gegen Rechts, ein sehr breiter Zusammenschluss, in dem heute an die 40 Gruppen organisiert sind, hat halt eben dann 2012 auch zum ersten Mal gegen den Ball mobilisiert und auch das Bündnis Jetzt Zeichen setzen, das ja eher so aus dem bürgerlichen Spektrum kommt, hat auch erstmals gegen den Ball mobilisiert bzw. Proteste organisiert. 2012 war aber einiges schon ein bisschen anders, nämlich mit der Besonderheit, dass 2012 ja das Datum des Balls zusammengefallen ist mit dem Tag der Befreiung von Auschwitz. Und das war dann sogar in Österreich ein bisschen skandalisierungsfähig, dass am Tag der Befreiung von Auschwitz sich in Österreich international bekannte Größen des Rechtsextremismus in der Hofburg treffen können, um sich dort zu vernetzen. Gleichzeitig waren aber auch schon die ersten Erfolge sehr absehbar. Also einerseits war es bereits im ersten Protest ja so, dass im Zuge der Recherchen nach dem Ball sich herausgestellt hat, dass 5 Rektoren österreichischer Universitäten den Ehrenschutz übernommen hatten für diesen Ball, der 2008 stattgefunden hat. Und so ist dann im darauf folgenden Jahr versucht worden, öffentlich medial Druck aufzubauen auf diese Rektoren und wie die dann halt eben darauf angesprochen wurden. Von unterschiedlichen Tageszeitungen haben 2 gemeint, sie hätten automatisch zugesagt, ohne zu wissen, was dieser WKR-Ball überhaupt ist. Und 3 weitere Rektoren haben ihre Unterstützung gänzlich bestritten, also haben gemeint, sie hätten überhaupt nie zugesagt und wären einfach so auf diesem Ehrenkomitee gelandet. Wie auch immer, es hat sich in den darauf folgenden Jahren nie wieder ein Rektor einer österreichischen Universität gefunden, der den Ehrenschutz für diesen Ball übernommen hätte. Des Weiteren, im Jahr 2012 ist zudem der kompletten Wiener Ballsaison der Status als Weltkulturerbe entzogen worden wegen dem WKR-Ball, weil nämlich die UNESCO-Kommission festgestellt hat, dass sie den WKR-Ball als Teil der Wiener Ballsaison einfach übersehen hätte und hat dann in weiterer Folge halt eben der kompletten Wiener Ballsaison diesen Status entzogen. Zudem hat auch der ehemalige Verteidigungsminister Norbert Darabosch das Tragen von Heeresuniformen auf dem Ball untersagt. Und bereits 2010 hat der ehemalige Dancing Stars Juror und Benimmpapst von Österreich, Thomas Schäfer-Ellmeier, dessen Tanzschule, dessen Nobel- und Elite-Tanzschule, jahrelang damit betraut war, mit den Burschis die Eröffnungsbolognese einzustudieren, davon Abstand genommen und gemeint, er würde eben mit den Burschis keine Choreografien mehr einstudieren. Und 2012, als dann tatsächlich der öffentlich-mediale Druck, der über Jahre hinweg ja aufgebaut worden ist durch ganz unterschiedliche politische Mittel, also einerseits natürlich die Demonstrationen, aber parallel zu diesen Demonstrationen hat es ja auch sehr viel Pressearbeit gegeben und parlamentarische Anfragen und dergleichen, wo halt immer wieder sowohl die Hofburg-Betreibergesellschaft als auch der Bundespräsident, der ja auch in der Hofburg sitzt und so weiter, halt eben genervt worden sind mit Fragen, warum denn dieser Ball in der Hofburg stattfinden kann. Und 2012 war es dann tatsächlich so weit, dass die Hofburg-Betreibergesellschaft den Pachtvertrag mit dem WKR aufgekündigt hat. Also 2012, das Jahr, wo halt eben nochmal zusätzlich der Skandal war, dass der Ball zusammengefallen ist mit dem Tag der Befreiung von Auschwitz. Und es hat kurze Zeit eben so ausgesehen, als könnte der Ball tatsächlich nicht mehr in der Form stattfinden. Aber wie wir ja wissen, ist dann ja leider die Wiener Landesgruppe der FPÖ eingesprungen, hat den Ball umbenannt in Akademikerball und übernimmt jetzt formal sozusagen die Organisation des Balls, kann man sagen. Ich habe schon erwähnt, 2012 war schon einiges anders. Also es hat jetzt nicht mehr nur diese autonome Mobilisierung gegeben, sondern halt eben auch noch weitere Bündnisse. Und hier würde ich auch nochmal einen Punkt machen, halt eben, weil ich mir halt eben vor allem in diesem Beitrag, den ich hier geschrieben habe für dieses Buch Rechtsextremismus, auch nochmal angeschaut habe, wie schaut denn die inhaltliche Ebene, wie es Natascha Strobel ja anspricht, der formulierten Kritik, die halt während der Proteste formuliert wurde, über Presseaussendungen, über Flugblätter, über Redebeiträge und dergleichen. Wie schaut denn die inhaltlich aus und welche Leerstellen gibt es da auch ein Stück weit? Weil halt gerade irgendwie auch dieser Zusammenschluss dieser OGR in seinen Ursprüngen mit der Intention, ein möglichst breites Bündnis halt eben auf die Beine zu stellen. Und wir halt wahrscheinlich alle wissen, dass halt möglichst breite Bündnisse sehr oft auf inhaltlichen Abstrichen basieren und man dann halt eben von der eigenen Kritik nicht selten Abstand nehmen muss, um Mainstream-tauglich zu bleiben und um noch stärker und größer und noch ich weiß nicht was alles zu werden. Und hier ist es halt dann, also mit einer ähnlichen Intention würde ich sagen, ist halt eben diese Offensive gegen rechts auch gestartet, also größer, stärker, bedeutender zu werden und halt eben möglichst Mainstream-tauglich sich für alle zu öffnen. Und das natürlich auf Basis von inhaltlichen Abstrichen beziehungsweise auch der Verflachung von kritischen Inhalten, würde ich mal unterstellen. Und gleichzeitig ist aber in dieser Offensive gegen rechts auch so ein Stück weit mit einem Tabu gebrochen worden, kann man sagen, weil nämlich Gruppen ins Boot geholt worden sind, mit denen eigentlich schon jahrelang niemand mehr zusammengearbeitet hat, weil sie halt einfach in ihrer Agitation auch oder in ihren politischen Inhalten einfach auch teilweise als antisemitisch eingestuft werden konnten. Und mit diesem Tabu wurde da eben 2011 im Vorfeld der Proteste gegen das Heldengedenken am 8. Mai halt eben auch gebrochen und diese Gruppen dann sozusagen wieder ins Boot geholt, beziehungsweise mit denen zusammengearbeitet, was auch dazu geführt hat, dass andere Gruppen wieder aus diesem OGR ausgestiegen sind. Also beispielsweise die autonome Antifa Wien ist aus diesem OGR wieder ausgestiegen oder auch die GRAS, also Grünen und alternativen Studentinnen, sind aus diesem Bündnis ausgestiegen wegen diesen antisemitischen Gruppen. Also konkret wurden damals kritisiert, allen voran der sogenannte Arbeiterinnenstandpunkt, kurzzeitig auch umbenannt in Liga für die sozialistische Revolution, dann wieder rückübernannt und dazwischen auch noch eine Spaltung. und auf der anderen Seite die Linkswende. Und also die Autonome Antifa Wien hat eben damals eine Stellungnahme geschrieben, wo sie halt eben kritisiert hat, dass linker Antisemitismus überhaupt nicht thematisiert wird in diesem Bündnis und mit Gruppen zusammengearbeitet wird, die halt eben selber als antisemitisch eingestuft werden können. Und auch die GRAS hat sich halt eben in einem offenen Brief an die Offensive gegen Rechts gewandt und halt nochmal auf den Punkt gebracht, warum sie den Arbeiterinnenstandpunkt bzw. die Liga für die sozialistische Revolution als antisemitisch einstufen würden und eben auch die Linkswende und dass sie halt eben genau deswegen aus dem Bündnis auch ausgetreten sind. Gleichzeitig möchte ich aber auch die anderen Gruppen nicht ganz aus der Kritik lassen. Also natürlich liegt es in der Natur der Sache, dass halt bei Aufruftexten, Presseaussendungen und ähnlichen Textsorten politische Inhalte und Analysen sich oftmals nur begrenzt darstellen lassen. Gleichzeitig soll das kein Freispruch sein, auch diese Textformen nicht zu kritisieren. Und so wurde vor allem auch der autonomen Mobilisierung ab 2011 eigentlich von feministischer Seite immer wieder vorgeworfen, dass halt eben Sexismus, Antifeminismus und Männerbündelei der Burschenschafter nur in Nebensätzen vorgekommen sind beziehungsweise unzufriedenstellend thematisiert worden. Und hier kann man eigentlich sagen, dass auf diese Kritik auch reagiert wurde, also spätestens im Aufruftext 2014 wurde im NoWKR-Bündnis gleich in mehreren Absätzen auf das Geschlechterverhältnis und burschenschaftliche Frauenbild eingegangen. Nicht ganz gefußt hat die Kritik in Bezug auf die Nicht-Thematisierung von Antisemitismus auch im NoWKR-Bündnis. Während Antisemitismus bei der Aufzählung der Ismen der burschenschaftlichen Ideologie neben Sexismus, Nationalismus, Rassismus und so weiter in den ersten Protestjahren schon noch immer dabei war, ist er in den Aufruftexten 2013, 2014 überhaupt nicht mehr vorgekommen. Und das mag ja schon eigentlich sehr verwundern, weil gerade 2012 eigentlich durch die antisemitischen Äußerungen, die von FPÖ-Politikern und Burschenschaftern vor und während und nach dem Ball getätigt worden sind, eigentlich sehr viel Fläche dafür liefern hätten können, Antisemitismus zu thematisieren. Also ich erinnere nur daran, dass halt eben der Strache davon gesprochen hat, ob die Burschenschafter, dass die Burschenschafter die neuen Juden wären, oder auch der Europaabgeordnete Franz Obermeier hat von einer Pogromstimmung während der Demo gegen den WKR-Ball gesprochen. Andreas Mölzer hat gemeint, ob der Herr Musikant, also der ehemalige Obmann der israelitischen Kultusgemeinde, bereits darüber nachdenkt, für unbelehrte Rechtsextremisten Anhaltelager einzurichten. Und der Klaus Nittmann, der Geschäftsführer des Freiheitlichen Bildungsinstituts, hat beklagt, Zitat, wer für diesen Ball arbeitet, der bekommt gleich den Judenstern aufgedrückt, Zitat Ende. Also es hat einfach eine Vielzahl von sehr problematischen NS-Vergleichen und antisemitischen Äußerungen gegeben, die thematisiert werden hätten können in der politischen Arbeit der NoWKR-Proteste. Das ist aber nur ein Bezugspunkt, der burschenschaftliche Antisemitismus, der ja einfach seit der Gründungsgeschichte der Burschenschafter eine ganz wichtige Säule im burschenschaftlichen Brauchtum und Gedankentum, also in der Ideologie ist. Wäre ein weiterer Punkt, der es nahelegen würde, Antisemitismus zu thematisieren. Und ein weiterer und der wahrscheinlich wichtigste Referenzrahmen ergibt sich natürlich auch aus dem Selbstverständnis als Antifaschistinnen, das sich halt eben als Ablehnung und Bekämpfung des Faschismus und seiner Entwicklungen dahin, in einem, besonders in einem österreichischen deutschen Kontext, halt eben aus der Shoah mit ihrem Spezifikum des Vernichtungsantisemitismus ableiten sollte. Und meiner Meinung nach ist halt eben ein Antifaschismus, der den Antisemitismus verschweigt, vielmehr eher ein Antirechtsextremismus. Und so ist es halt eben vor allem auch an der israelitischen Kultusgemeinde gelegen, die den Antisemitismus der Burschenschaften in die Auseinandersetzungen über den WKR-Ball bzw. in die Kritik am WKR-Ball sozusagen einzubauen. Aber ich habe jetzt beim Jahr 2012 geendet mit der Chronologie der Proteste. Es gibt natürlich auch noch ein 2013 und 2014, umbenannt in Akademikerball, formal von der FPÖ ausgerichtet mit drei Bündnissen, die dagegen mobilisieren. Die Proteste sind immer größer geworden. Es hat mehrere Demonstrationen und Kundgebungen am gleichen Tag gegeben. Gleichzeitig, also mit dem Anwachsen und Stärkerwerden der Proteste, ist aber auch die mediale Hetze immer stärker geworden. Also während in den Anfangsjahren auch nur so von Vandalenakten und Randalierereien und so weiter die Rede war, wisst ihr wahrscheinlich selber, ist auch in den letzten Jahren die Rede von der vermeintlich linksextremen Gewalt immer stärker geworden. Gleichzeitig sind auch sehr abstruse Sachen medial konstruiert worden. Beispielsweise hat die FPÖ und ein Kurierjournalist immer wieder behauptet, dass auch die 2013 sehr stark gewesenen Refugee-Proteste beziehungsweise das Refugee Camp, das in der Nähe von der Uni errichtet worden ist, in Wirklichkeit nur errichtet worden wäre, um von dort aus die Proteste gegen den WKR-Ball zu steuern. Zudem sind auch Antifaschistinnen mit Klarnamen in Tageszeitungen geoutet worden. Und leider sind halt auch viele Journalistinnen auf diesen Zug der FPÖ aufgesprungen, die halt schon seit geraumer Zeit versucht, diese Rede von der linksextremen Gewalt oder vom Linksextremismus zu pushen. Also wie gesagt, in den ersten Jahren der Proteste nur Randaliereien und Vandaleakte und in den letzten Jahren dann halt immer mehr diese linksextreme Gewalt. Also wie gut da auch FPÖ-Burschis und Medien zusammenpassen, hat sich beispielsweise gezeigt am Cover vom Falter, der reagiert hat auf das Motto der Proteste 2014, der NoWKR-Proteste, die ja das Motto hatten, unseren Hass, den könnt ihr haben. Der Falter hat dann getitelt, euren Hass könnt ihr behalten. Und selbiger Spruch war auch auf einer Burschenschaftsbude in Linz zu lesen. Genau. Aber was mir einfach auch nochmal wichtig ist zu betonen, dieses Extremismusmodell, das ich vorhin erwähnt habe, also dieses Hufeisenmodell, das die Gesellschaft denkt wie ein Hufeisen mit dieser vermeintlich gesellschaftlich neutralen Mitte und ihren extremistischen Rändern, setzt ja eben diese extremistischen Ränder auch gleich. Also es wird halt eben behauptet, dass links wie rechts die Demokratie gleichermaßen ablehnen würden, beide eine erhöhte Gewaltbereitschaft bzw. Gewaltakzeptanz aufweisen würden und zudem auch noch subkulturelle Ähnlichkeiten da wären. Und hier ist es mir einfach nochmal wichtig zu betonen, dass halt einfach es sehr wohl Unterschiede zwischen links und rechts gibt. Also allein schon, wenn man sich die inhaltlich-politische Ausrichtung anschaut, so ist es ja schon so, dass der Rechtsextremismus eben von dieser vermeintlich natürlichen Ungleichheit der Menschen ausgeht und eine Herrschaft von Menschen über Menschen anstrebt, wohingegen halt Linke sich einsetzen für Gleichheit und Freiheit und von der grundsätzlichen Gleichwertigkeit aller Menschen ausgehen. Hinzu kommt natürlich auch, dass egal ob man das politische Mittel der Sachbeschädigung gutheißen mag oder nicht, es hier doch einen massiven Unterschied gibt zu rechtsextremer Gewalt, die nicht selten sich gegen Menschen richtet und auch nicht selten Todesopfer zur Folge hat, wohingegen sich diese ach so schreckliche linke Gewalt ja doch in erster Linie gegen Sachen wie Schaufensterscheiben und dergleichen richtet und mir seit der Auflösung der RAF auch im deutschsprachigen Kontext kein linksextremer Mord bekannt wäre. Also hier auch noch einmal ein massiver Unterschied. Und nicht zuletzt ist es ja auch so, dass halt eben Linke ja schon sowas wie die Aufhebung von Diskriminierung und Benachteiligung durch die Aufhebung von Unterdrückungs- und Ausbeutungsverhältnissen halt eben anstreben und Rechte halt eben diese Herrschaft von Menschen über Menschen. Und nicht zuletzt würde ich eben auch sehen, dass der Rechtsextremismus sich nicht gegen die bestehende Gesellschaftsordnung richtet, sondern vielmehr eigentlich diese bestehende bürgerlich-kapitalistische Gesellschaftsordnung ins Extreme treibt, wohingegen linke bzw. linksradikale Politik sich sehr wohl gegen diese bestehende Gesellschaftsordnung richtet. Also verkürzt zusammengefasst, extrem sind Rechten, radikal sind wir. Und deswegen auch das Wort Linksextremismus unbrauchbar. Wir sind linksradikal, würde ich sagen. Genau, so erfolgreich die Proteste gegen den WKR-Ball bzw. Akademiker-Ball auch waren und sind, leider liest sich die Geschichte dieser erfolgreichen Proteste auch als eine Geschichte der Repression, während nämlich in den Jahren 2010, 2011 die Demonstrationen alternativlos untersagt wurden und 2014 ja auch die Kundgebung des bürgerlichen Bündnisses jetzt Zeichen setzen, hat man eigentlich schon geglaubt, dass die Repression keine neuen Gipfel mehr erreichen konnte, vor allem als 2011 zudem auch noch die Proteste gegen den WKR-Ball im Rahmen von einem EU-Forschungsprogramm überwacht wurden und ausgewertet wurden. Aber auch das ist ja 2014 nochmal getoppt worden, indem ja die komplette Wiener Innenstadt zu einer Sperrzone erklärt wurde und zudem mittels eines Vermummungsverbots das Tragen von Schals und Hauben untersagt wurde. Und das natürlich mitten im Winter und zudem noch eben der Josef S. verhaftet wurde, ein halbes Jahr in Untersuchungshaft gesessen ist und nicht zuletzt ihm eigentlich so ziemlich alles vorgeworfen wurde, was im Zuge der Proteste passiert ist. Also angefangen von Redelsführerschaft im Schwarzen Block über sämtliche Sachbeschädigungen bis hin zum Aufstellen von einem Mistkübel. Und in Anbetracht dieser Repression und weil es ja schon so ein Stück weit so ist, dass der WKR bzw. Akademikerball auch ein bisschen ausgetanzt hat, also wir wissen, dass ja im letzten Jahr überhaupt nur mehr 400 bis 600 Besucherinnen am Ball waren und im Jahr davor auch nur mehr rund 800 bis 1000. Und auch die internationale Prominenz im letzten Jahr weitgehend ausgeblieben ist, finde ich es vor allem wichtig angesichts der Repression des letzten Jahres halt eben, dass sich möglichst wieder sehr viele Menschen an den Protesten beteiligen. Bevor ich zum Ende komme, vielleicht auch nochmal kurz, was so geplant ist überhaupt. Also prinzipiell gibt es am Samstag ja auch noch die Möglichkeit in Graz gegen den Grazer Kooperationsringsball auf die Straße zu gehen. Es gibt auch einen Bus von Wien aus, der, glaube ich, gratis ist.
Ist gratis.
Ja. Und am 30.01. findet dann in Wien eben der dritte Akademikerball statt. Es gibt nach wie vor drei Bündnisse, also einerseits das jetzt Zeichen setzen, das bürgerliche Bündnis, die Offensive gegen rechts, also diese trotzkistisch-sozialistische Plattform und das autonome NoWKR-Bündnis. Also Offensive gegen rechts trifft sich um 17 Uhr bei der Universität, NoWKR trifft sich um 17 Uhr am Karlsplatz und zudem gibt es eben auch noch einen Treffpunkt von der interventionistischen Linken und bei der Albertina. Und ja, ich glaube, man kann sich ja aussuchen, welches Bündnis oder welche Gruppierung man am sympathischsten findet. Alle haben auf jeden Fall das Ziel, den Akademikerball unmöglich zu machen bzw. zu blockieren. Und aus Zeichen antinationaler Solidarität wird es halt eben auch noch einige Busse aus vielen Städten rund um Österreich herum geben, die extra deswegen nach Wien kommen. Und Info-Updates kann man sich auch noch jederzeit holen auf nowkr.at, offensive-gegen-rechts.net oder interventionistische-linke.at oder unter dem Hashtag nowkr auf den sozialen Medien. Und damit wäre ich am Ende und hoffe, ich habe euch doch ein bisschen was Neues erzählt.